da 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 da
da da Ich muss dazu berichten, ich habe es könnte so schön sein, aber
Ist es leider nicht.
Nein, es ist irgendwie nicht. Ich bin 5 Tage zu Hause jetzt, hatte mich sehr auf diese Tage gefreut. 4 Tage, glaube ich nur. Moment, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 4 Tage. Und mir ist aufgefallen, ich bin ein bisschen lebensmüde. Aber nicht im Sinne von lebensmüde so, sondern nein, ich bin ein bisschen, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Ich weiß. Das Problem ist, man könnte ja die Dinge, die um einen herum passieren, also seit im Moment, ich fange nochmal an. Ich bin seit 4 Montag alleine zu Hause. So. Meine Frau ist nach New York geflogen, das macht die einmal im Jahr, weil es ihre Lieblingsstadt ist mit ihrer Freundin. Und dann bin ich mit meiner Tochter zu Hause. Und man könnte ja, wer weiß, was machen, obwohl meine Tochter mit 13 Jahren halt auch ein Teenager ist und gar nicht Lust hat, wer weiß, was mit Papi zu machen. Aber Papi könnte ja sie vielleicht mit irgendwas locken oder so. Mhm. Aber ich war so müde. Ich bin ja von der Tour gekommen und habe eine anstrengende Tour hinter mir gehabt. Und ich war so furchtbar müde. Ich habe einfach keine Lust gehabt. Ich habe nur geschlafen, bin mit dem Hund raus, habe mit Valentina ein bisschen was erledigt, so zu Hause ein bisschen gespielt. Aber nicht wer weiß was. Hund raus, schlafen, aufstehen und Essen kochen und sowas. Und natürlich, ich habe ja dann immer mein Radio laufen oder so, wo ich dann auch denke, aber vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass man das ausstellen muss.
Welchen Sender?
Kontrafunk. Ich höre meistens Kontrafunk. Und da gibt es ja eigentlich auch schöne, interessante Diskussionen übers Kochen. Und ich höre auch die Musikstunde da immer. Ich höre eigentlich alles, was da ist. Und fühle mich von allem, finde alles interessiert. Interessant. Aber zwischendurch fange ich an zu grübeln bei allem. Und du weißt ja, wie ich ticke. Ich bin ja derjenige, der immer denkt, vielleicht liegen wir ja alle falsch. Und deshalb nehme ich mal dieses Lebensmüde zurück. Ich ertrage einfach nicht mehr, dass ich immer denke, es läuft irgendwie alles falsch. Aber ich meine, den ganzen Dreck zu hinterfragen und in allem irgendwas Gutes zu sehen. Und dass ich ja kein guter Mensch bin, weil ich ja so böse bin und so undankbar bin und auch so dumm bin, dass ich das alles nicht beurteilen kann und mich auch so auf eine dunkle Seite ziehen lasse und falsch ticke, mit den falschen Leuten rede oder den falschen Sender höre. Oder zur Not, dieses Argument, mach doch einfach mal alles aus, ja, aber dann kriegst du ja gar nichts mehr mit, das will man ja eigentlich auch nicht. Und ich bin ein großer Fan von Kate Bush und wenn wir unterwegs sind, dann lerne ich Lieder und höre ich Kate Bush und sowas. Aber ich kann nicht ohne Informationen. Aber diese Informationen, gebe ich jetzt mal zu, die machen mich wirklich manchmal krank. Und wenn ich meine Shows fertig habe, dann kommen ja immer Leute und bestellen dir schöne Grüße. Ich immer denke, das ist alles tatsächlich wirklich auch echt was wert. Ich freue mich immer so auf die Nord. Ich hatte mir einer... Der ist irgendwie zu Beginn der Show vor der Bühne hergelaufen und hat sich einen Aperol Spritz geholt und mir selbstverständlich einen mitgebracht und mir den auf der Bühne überreicht. Also es passieren auch nette Sachen so. Und ich glaube, wenn ich das dann mal ein paar Tage nicht habe, dann kommt dieses... Ja, also ich fühlte mich hier zu Hause so über, weißt du, weil ich in so einem Denk- und Spielmodus bin und so. Und hier zu Hause weiß ich... Ich kriege das nicht hin. Ich gehe ja normalerweise auch zum Sport, bin gleich fertig mit meiner Jammerei. Ich gehe ja normalerweise auch zum Sport, aber ich hatte jetzt auch keine Lust, dieses ständige, ja, da musst du jetzt mal zum Sport gehen. Nee, das Einzige, was ich dauernd musste, ich musste mich dauernd ins Bett legen oder auf dem Sofa legen und ich habe einfach viel geschlafen. Und den Rest grübel ich tatsächlich wirklich nur rum, was ist nur los? So.
Also ich kann das nachvollziehen, weil mir geht das ähnlich. Ich wache jeden Morgen auf und dann ist man immer, also ich bin dann immer so, ich bin eigentlich gut gelaunt und habe auch Bock auf den Tag und sowas alles, aber irgendwie ist es alles unter so einer grauen Filzdecke.
zu einer schweren grauen Filzdecke. Und heute zum Beispiel draußen herrlicher Sonnenschein, in Hamburg 18 Grad, man kann draußen, die Leute sitzen alle draußen, fangen das Rauchen wieder an, schön in der Freiheit sitzen und rumdampfen und so. Und ich gehe dann da längs zum Edeka, um mir mein Stück Schwarzbrot zu kaufen und denke immer, okay. Und da hast du die ganzen Sachen im Kopf, die so passieren und denkst, irgendwie läuft das alles doch in die falsche Richtung. Und dann hat dieser Merz doch gesagt, und ich Idiot, ich habe gedacht, man müsste so Systementscheidungen fällen und so. Und dann höre ich den Merz, wie er sagt, ja, also wir machen jetzt das und das und wir greifen knallhart durch und jetzt aber und hin und her. Und er hat aber auch gleichzeitig gesagt, es gibt den 23. Februar, aber es gibt eben auch den 24. Februar. Und die Bedeutung, hat er gesagt. Und was man gedacht hat, was er meint, ist, naja gut, also jetzt ist mein Wahlkampf, ist Wahlkampf und danach wollen wir alle anständig arbeiten. Nein, nein, er hat gemeint, er sagt eine Wahrheit bis zum 23. und die neue Wahrheit dann am 24. Und das macht einen ja auch verzweifelt. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und ja, die Leute sagen, hör dir doch die Scheiße nicht an und hör doch einen anderen Sender oder hör doch gar keinen Sender. Oder. Aber es ist so, dass man, also ich sehe für dieses Land und für das Glück der Menschen ganz, ganz, ganz dünne Luft kommen. Ganz, ja, ganz, ganz. Es gibt auch keinen Ausweg und es gibt auch nicht, wo man sagen kann, das ist mir egal, weil es ist nämlich nicht egal. Und das ist wirklich, man soll ja gute Laune verbreiten, das mache ich ja, ich gebe mir ja Mühe, aber es ist wirklich manchmal schwer.
Also und, und dieser Podcast heißt ja Schönes Wochenende. Nun sind wir ja nicht dafür bekannt, den Leuten ein fröhliches Pfeifen zum Wochenende zu geben oder so. Und eigentlich haben wir ja sowieso auch gar nicht den Anspruch, den Leuten irgendwas zu geben.
Nee.
Sondern wir freuen uns, dass Leuten das reicht, dabei sein zu können, wenn wir so reden. Aber also mir geht auch jetzt langsam die Luft raus. Und das sind auch so Kleinigkeiten. Hast du gehört, also das, naja, das ist keine Kleinigkeit, dass Friedrich Merz anscheinend jetzt alles anders macht. Und dass sie sich auch so einig sind jetzt in allem.
Der, wo sie die Verlierer des Jahrtausends, die größten, stell mal vor, wir gehen irgendwo hin zu einem, keine Ahnung, irgendeinen Wettbewerb, ja? Und ich werde disqualifiziert, scheide wegen Dummheit früher aus. Und am Ende stelle ich mich aufs Podest auf den zweiten Platz und sage, hallo, hier bin ich. Und alle so, nein, du hast verloren, du hast auf den zweiten Platz nichts verloren. Doch, hier bin ich, hallo. Das ist so irre, dass die SPD jetzt plötzlich das alles regieren will. Und dann habe ich, was ich immer noch sagen wollte vorhin, dann ist Folgendes passiert und ich möchte mich jetzt schon mal in aller Form entschuldigen bei allen denen, die bei mir auch ab und zu reinhören, denn die kennen die Geschichte vielleicht, die vorgestern passiert ist. Vorgestern ist in Hamburg Folgendes passiert. Bei uns um die Ecke sozusagen. Da ist die Schulzeit, also kurz vor der Schulzeit, ne, kurz vor Schulbeginn, Eltern verabschieden ihre Kinder, nehmen das Kind nochmal im Arm, geben Küsschen und sowas alles, unter anderem auch eine Familie eben in Volksdorf. Der Sohn setzt sich aufs Fahrrad und fährt los mit seinem Fahrrad durch kleine, ungefährliche Straßen mit rechts vor links und fährt zur Schule. Gerät ins Straucheln, kommt unter einen Müllwagen und ist tot.
Ja.
Und jetzt sage ich dir, wenn man das hört, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, weißt du mit deinen verfickten kleinen Problemen, du mit der ganzen Jammerei und mit dem ganzen Elend, stell mal vor, diese Eltern sind am nächsten Morgen aufgewacht und haben gedacht, das war alles nur ein übler Traum und realisieren dann, es war kein Traum, wir haben kein Kind mehr, das Kind ist tot. Und das haben die jetzt jeden Tag. Jeden verschissenen Tag haben die das. Und angesichts von solchen Sachen, das ist wie für mich so gewesen, wo man sagt, okay, das Leben kann jeden Tag zu Ende sein und eigentlich ist die Stunde, die wir hier verbringen, ist wahrscheinlich mehr wert, als wir jemals ahnen, wie viel wert das ist, weil wir beide da sind und weil wir Spaß haben und weil es uns gut geht und weil wir uns auskotzen können und weil wir Strom haben und weil wir, ich weiß nicht was, Wasser haben, zu essen haben, zu McDonald's gehen können, die Kinder sind gesund und so. Man vergisst das immer so. Das hilft auch ehrlich gesagt nicht, wenn man sich das dann sagt, ja, aber mir geht's ja gut, ich bin ja gesund. Aber irgendwie, stell dir vor bitte, wie es diesen Eltern jetzt geht. Das ist so furchtbar, furchtbar. Dann haben alle Leute, wir auch, haben dann da Blumen an die Stelle gelegt und man ist fassungslos, wieso konnte dieses Kind, der ja 7 Jahre alt war und auch Fahrrad fahren konnte korrekt, und wir sind alle mit 7 Jahren Fahrrad gefahren, wie konnte der ins Straucheln geraten unter den Müllwagen und dann tot? Und Müllwagen rast ja auch nicht und schon gar nicht in der Rechts-vor-Links-Straße, kleine Straße, wo die Autos an der Seite parken und so. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie das passiert. Wie viel Unglück muss zusammenkommen und wie viel Unglück haben diese Menschen? Und dann haben da alle so an die Stelle und dann alle Menschen so Blumen gelegt und Kerzen gestellt und so. Und dann hat die Mutter auch noch geschrieben, liebe Anwohner und vielen Dank und eure Anteilnahme gibt uns in den schwersten Stunden unseres Lebens Kraft und zeigt, dass wir nicht alleine sind. Und so, das ist so schlimm. Und wenn man dann sowas hört, ne, ich meine, es ist ehrlich gesagt, ist natürlich also keine Rechtfertigung dafür, dass alle einen verarschen können und dass hier die ganze Scheiße passiert, die passiert. Aber es könnte eben alles auch noch viel schlimmer sein. So. Und an dem Level zwischen 0 und 100, zwischen totaler Scheiße und alles ist super, denken wir manchmal, glaube ich, wir sind bei 10, aber wir sind eigentlich bei 60. Irgendwie. Kein ja. Trost.
Nein, für mich ist es überhaupt kein Trost, weil ich denke dann bei diesen Sachen auch das noch.
Ja, ja, das stimmt, genau, ja, verstehe ich. Ja.
Ich habe genau. nicht dieses...
Nee. Und wenn du siehst, wie die Menschen sich inzwischen verhalten, ne? Ich habe heute Morgen was erlebt, und zwar, ich stehe am, weißt du, kennst du den Farmsener Bahnhof?
Nein.
Okay, das ist ein Bahnhof, da ist eine große Straße, ganz große Kreuzung davor, ne? Und da fahren ganz viele Busse und da fahren eben auch U-Bahn und sowas, alles Umsteigestationen. Morgens ist da relativ viel los. Stehe ich an der Ampel als Erster. Fußgänger haben grün. Und dann rennt da ein Typ, ich würde mal sagen, gelesener Nordafrikaner, rennt also da hinterher und ist da, da ist ein Bus, der fährt da. Und der rennt hinter diesem Bus hier und stellt sich und es staut sich so ein bisschen. Und der Bus hält so ein bisschen, also Stop and Go, ne? Vor meinen Augen. Dann rennt der Typ dahin und trommelt mit beiden Fäusten gegen die Tür von dem Bus. Und der Fahrer guckt so rüber und ich weiß, was der Fahrer gedacht hat. Halt die Fresse, du Vollidiot, was willst du? Ich mach die Tür natürlich nicht auf, ne? Der Typ trommelt dagegen, wie bekloppt. Dann fährt der Bus wieder ein Stück nach vorne. Der Mann wäre fast mit seinen Füßen unter die Räder geraten. Schreit hysterisch rum, wirklich komplett wahnsinnig hysterisch. Dann zieht er seine Jacke aus, springt auf seiner Jacke rum. Dann wird die,
na weh, Männchen.
Ja, dann wird die Ampel für uns, also für ihn rot und für uns grün. Können aber nicht losfahren, weil ja der Nordafrikaner auf seiner Jacke rumspringt. So, dann haben die Autos natürlich gehupt. Dann ist der Mann noch wütender geworden, hat seine Jacke weggekickt und ist dann ohne Jacke weitergegangen. Ich meine, jeder mit gesundem Menschenverstand weiß, dass der Typ, das Nächste, was der macht, ist jemand umbringen. Die sind einfach, der ist durchgescheppert. Aber sowas passiert einfach vor den Augen und man denkt, ich habe das vorher noch nicht gesehen, sowas.
Ja, man sieht ja, solche Videos sieht man ja tatsächlich auch immer viel im Internet. Und auch da denke ich dann, ach Kai, du lässt dich aber dann auch wieder aufhetzen. Weil wir kennen doch 1000 solche Videos, bei Twitter jeden Tag 2. Wie irgendjemand wieder durch die Gegend rennt, halb nackt, irgendwo ein Schwarzer und Autospiegel abhaut oder was weiß ich. Kennst du dieses ganz furchtbare Video, wo diese aus Frankreich, aus Marseille kommt, dass wie diese Frau mit ihrer Tochter die Wohnung verlassen will und der Schwarze steht schon um die Ecke? Und dann geht er irgendwie auf sie zu und die Frau kriegt ein bisschen Angst, geht mit ihrer kleinen Tochter wieder rein und der rast hinterher, schmeißt die Frau da auf den Bürgersteig und tritt die, das arme Kind hinterher, das arme Kind muss sich das alles angucken. Also da gibt's 1000 solcher Videos, ja.
Ich kenne nur den nackten Gambia, der nur mit einer Machete bekleidet war. Ich meine, man lacht darüber, ne? Aber stell mal vor, das ist die normale Welt. Und obendrauf, wie du sagst, und obendrauf dann eben noch furchtbare Unglücke.
Aber sag mal, dieses Mädchen mit dem Unfall, muss ganz kurz noch drauf, war das wieder so ein typischer toter Winkelunfall? War das eine Kurve?
Es war ein 7-jähriger Junge, der Fahrrad fahren kann.
Ach so, ja.
Ich weiß es nicht, es ist nicht geklärt. Du kannst da nicht schnell fahren. Es muss so sein, dass, also angeblich ist der Junge im Fahrrad ins Straucheln gekommen. Keine Ahnung, ob der freihändig gefahren ist, ob da irgendwas verrutscht ist, ob auf der Straße irgendwas lag, weiß ich nicht, weiß auch kein anderer bis jetzt. Und er ist dann irgendwie unglücklich auf die Straße irgendwie und unter diesen Müllwagen geraten. Und die konnten wohl nicht mehr bremsen und das war's.
Furchtbar, ja.
Ja. Und eben, das ist dann denke ich immer, ja, da muss man eben sich auch ein bisschen zurückfahren und irgendwie dran. Aber auf der anderen Seite ist natürlich kein Trost, weil das nur, weil jetzt, wenn ihm was passiert oder wenn dem was passiert ist oder wenn denen was passiert, dann muss es einem ja selber nicht auch noch scheiße gehen. Aber es ist irgendwie, relativiert es mich doch so ein bisschen.
Ja, hat das nicht etwas damit zu tun, dass wir, also ich spreche jetzt mal für mich, einfach gewisse Sachen nicht ausblenden können, weil ich weiß ja, bei meiner Tochter, die kann, bei meiner Frau, die kann das super. Meine Tochter zum Beispiel kriegt von dem ganzen Unsinn gar nichts mit. Die merkt ja vieles nicht. Ach, da kann ich mal auch wieder sowas erzählen. Das merkt die natürlich nicht. Wir haben gestern angefangen, die Netflix-Serie Cassandra zu gucken. Kennst
ja.
du?
Mhm.
Und die ist ja auch Indoktrination pur.
Pur.
Da werden ja alle bösen Klischees der 70er Jahre werden ins noch schlimmer gemacht. Und dir wird mit jeder Pure wird dir erzählt, also das ist die Zeit der 70er Jahre. So sind die Generation von deinen Eltern. So sind die gewesen. Und das finde ich auch, das finde ich tatsächlich, denn ich sind, und ich diskutiere natürlich mit Valentina nicht, die merkt das natürlich auch nicht. Aber die merkt zum Beispiel sofort, guck mal, der ist schwul. Sag ich, was? Ja, der ist schwul. Also die hat sofort gemerkt, dass die beiden Protagonisten sich da ineinander verliebt haben.
Ja.
Aber schön war auch, du hast du das gesehen, Cassandra?
Ja.
Wie diese Cassandra, diese Hausroboter, der die Tochter muss ja in der Schule teilnehmen. Pass auf. Das ist jetzt typisch Kai, was jetzt kommt. Für den, der das jetzt nicht kennt von den Zuschauern und Zuhörern. Also Familie zieht, Kurzversion. Familie zieht ein in ein Bungalow aus den 70er Jahren. In diesem Bungalow gibt es eine künstliche Intelligenz in Form eines Bildschirms, der mithört und auch sprechen kann, also senden kann, empfangen und senden kann in jedem Zimmer.
Also eigentlich kann man sagen, es ist eine alte Form von Alexa, die aber auch in der Lage ist, Geräte zu steuern. Das ist ganz wichtig.
Die kann auch durch die Räume und kann auch Türen aufmachen und hat verschiedene Aufsätze für ihre Arme und kann Gurken schneiden, aber eben auch Waschmittel, Wäsche waschen, die kann alles.
Das ist ein Roboter und eine künstliche Intelligenz, kann man sagen. So.
Genau. So. Und die entwickelt so eine Psychose, die möchte daher die Familie übernehmen. Also sie möchte eigentlich die Mutter rausekeln und selber die Familie übernehmen. So, und dafür, das macht sie mit so kleinen Intrigen, pass auf. Und jetzt hat die Tochter, nimmt teil, die kleine Tochter, die ist vielleicht 5 oder 6, oder ja, 6, die nimmt jetzt teil in der Schule an einer Theateraufführung. Und es geht um ein Coaching. Es geht um ein Coaching, dieses Kind soll dann vorsingen, ein bestimmtes Lied. Und was war denn noch dieses Lied? Egal. Auf jeden Fall, es ging in dem Lied ging zu meinem Gewehr oder meine Pistole auch und so. Und diese böse KI redet jetzt der Tochter ein, ich kann dir ein Geheimnis verraten, wie du noch besser wirst und wie du bei diesem Casting noch besser abschneidest. So, und fährt dann mit dem Kind ins Schlafzimmer und sagt unterm Bett, pass auf, jetzt kommt Original Kai. Kai sagt zu seiner Tochter, lass dich jetzt bitte morgen nicht da auf der Schulbühne stehen mit dem Dildo. Bitte nicht. Und Valentina sagt, wie kommst du denn da drauf? Sag ich, naja, im Schlafzimmer unterm Bett. Also wir haben kein Dildo unterm Bett. Ja. Aber im Schlafzimmer unterm Bett? Was hat man denn da liegen? Die hat ja jetzt eingeredet, dass die sich mit dem Dildo da hinstellen soll. Und ja, und ist das Wort Gewehr und so, dass du wusstest gar nicht, um welches Lied ging es. Also für mich war das ganz klar, die zieht ein Dildo.
Ja.
Und Valentina hat immer gesagt, das ist Papa, das ist so cringe. Sag ich, ja, ist es auch. Aber was, ja. Und dann hat die eben kein Dildo gezogen, sondern unter dem Bett waren Waffen versteckt.
Ja.
Und die hat eine Pistole. Und ich saß so total bescheuert, saß ich auf dem Sofa neben meiner Tochter. Und die guckt mich so an und sagt, da ist dein Dildo.
Wobei man sagen muss, Menschen, die ihren Dildo unterm Bett liegen haben, ne? Das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja total staubig da.
Yeah.
Das ganze Gesparke, wenn sich das alles verbindet, ist ja voll eklig.
Ich glaube, dass Menschen, die ein Dildo.
Der Dildo gehört doch in die Dildo-Tasche.
Ja, aber ich glaube, Menschen, die ein Dildo zu Hause haben, der ist, glaube ich, immer staubig. Ich glaube, den benutzt man nur einmal, weil man das dann so aufregend findet und das war's dann, oder nicht? Ich weiß es nicht. Schreibt es doch in die Kommentare.
Ja, schreibt es doch in die Kommentare, was ihr mit euren Dildos macht. Also ich kenne tatsächlich Frauen, die das offiziell erzählen, dass sie immer mit Dildo reisen und stolz drauf sind, wenn der Zöllner am Handgepäck das Ding rausfischt und fragt, was das ist. Und dann sagt sie, guckt sie ihn an und sagt, ein Dildo. Hat sie mal erzählt. Die habe ich tatsächlich eine Mitarbeiterin gehabt. Und die hat das tatsächlich durchgezogen. Die hatte Spaß daran, dass der Zöllner steht und sagt, was ist das denn?
Ja, sehr
schön. Und sie, das ist ein Dildo. Und er so guckt dann ihr runter und dann siehst du ihn so.
Ja, sehr schön. Guck mal, kommt wieder eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Die letzte Geschichte ist ja sehr gut angekommen mit dem,
ja, ja.
Dem Pimmelchick-Leberche, der ja auch für Behinderte ist. Wir hatten das angedeutet. Ne? Carsten Kupper hat geschrieben, der hat mir das genau erklärt. Und meine Freundin Michaela Schadek hat mir das auch genau erklärt, dass das auch für Behinderte ist, die einen Urinkatheterbeutel da irgendwie
ja.
befestigen.
Ja.
So, dafür müsste man auch Pimmelchen-Kleberchen nehmen
Ja.
von Christina. So, wollen wir nochmal eine Reise machen? Das ist wohl mal fast.
Auf jeden Fall, komm, du kannst noch nachlegen. Alle warten drauf. Sendet jetzt ein Herzchen, wenn ihr drauf wartet,
Ich
dass Kai.
will noch ein Buch schreiben. Ich bin schon dabei, das Buch zu schreiben, aber es gestaltet sich ja sehr schwierig. Und die ganzen Geschichten erzähle ich vorher, aber ich habe so viele davon. So, also im Pulverfass gab es eine Kollegin, die hieß Jossi del Monte. Die kam aus Montabaur. Und die
Ja.
war ganz groß. Die war, musst du dir vorstellen, Mons Raccavalier.
Ja.
Jossi del Monte. Und die lebt auch nicht mehr. Die hat sich übrigens auf der Bühne mal eingeschissen.
Was?
Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Das wollte ich gar nicht sagen jetzt, aber das hänge ich noch dran. Also die stand auf der Bühne und machte eine Edith Piaf-Nummer, was schon an sich sehr lustig ist, weil Edith Piaf war eine zarte kleine Person und nicht
Ja.
Montserrat Caballé. Aber egal. Und dann hat die einen fahren lassen und dann war da Land dabei. Und dann ist sie mittendrin von der Bühne gerast durch das Kabarett. Und der Typ, der das Mikro gehabt hat, der hat das gesehen.
Ja.
Oh, das war so schön. Am nächsten Tag wurde die angesagt. Meine Damen und Herren, für Sie aus Montabaur heute, Jossi del Monte. Dann ging die auf die Bühne, hat ihre Nummer wieder gemacht. Es ging ihr ja besser. Und als sie wieder von der Bühne ging, hat er gesagt, und das, meine Damen und Herren, war Jossi del Monte. Sie schiss, wo sie konnte.
Ja, Freunde,
Aber die.
wenn ihr das Pulverfass von früher nicht kennt, ich kann euch was dazu sagen. Und zwar, tatsächlich ist das Pulverfass heute nicht mehr so, wie es früher war.
Nein, heute ist das Pulverfass woke und es gibt ganz furchtbar viel Ärger an allen Ecken und Enden.
Ja, sogar die ihnen immer zugeneigte Morgenpost hat jetzt inzwischen diesen Laden aus irgendwelchen Gründen versenkt. Da weiß man gar nicht, was da passiert ist und woran das liegt, aber irgendwas ist da gehörig schiefgelaufen, würde ich sagen.
Woke, go broke. Was mich da am meisten entsetzt, ist halt eben, dass es wieder ein typisches Beispiel dafür ist. Also das Pulverfass war früher alles andere als woke.
Ja, im Gegenteil.
Also wir waren da wurden einfach dreckige Witze erzählt und da wurde angeschafft auch und da wo gab es Separés und so.
Das war
Aber
so, ne? Es gab auch Separés und so, ne?
gab Separés, ja, es gab Separés auch auf der anderen Straßenseite noch. Und
Ja.
da im Steindamm war da früher am Pulverteich, war das Pulverfass und gegenüber, in dem Haus gegenüber, war auch ein Separé. Und dann, was weiß ich, dann konntest du da dich mit den Leuten amüsieren. Und auch nicht wenige haben das getan. Aber das lief eigentlich immer alles ganz fair und es wurde auch nie jemand dazu gezwungen. Und es gab ja auch extra diese Trans-Leute, die sich dann bewusst darauf spezialisiert haben. Fantastische Leute. Roberta aus Brasilien. Ja, Gott hab sie selig, die lebt auch nicht mehr. Viel zu früh gestorben. Aber es gab ganz tolle Valeska Gabor aus Spanien. Ganz tolle Trans-Striptease-Nummern und die haben dann Striptease hingelegt, der dauerte aber 20 Minuten und die Leute standen mit offenem Mund und offenen Augen da, wenn dann das letzte Kleidungsstück fiel und es war dann tatsächlich ein Mann. Und diese Trans-Leute haben ja auch so eine Aura gehabt, nicht so wie heute, die haben so eine unnahbare Aura gehabt, also das waren immer nur ziemlich mutige Männer, die
Ja,
eigentlich.
nee, weißt du, was das war? Das waren unglaublich ästhetische Kunstfiguren.
Ja.
Und heute sind es eigentlich ganz oft auch so ein bisschen schmuddelige, schrille Selbstdarsteller, so würde ich mal sagen. Das
Ja.
ist praktisch Transengeneration Selfie, ist irgendwie Hauptsache, ich habe irgendwelchen Glitzerkram an und hau mir 16 Kilo Schminke ins Gesicht und so. Das ist eine ganz andere Dimension. Früher war das ja auch leicht, also nicht, das war eher französisch Kabarett als deutsche Piepshow. Und heute ist es eigentlich irgendwie so eine Mischung zwischen, keine Ahnung, billige Talkshow und Piepshow. So.
Ja, das stimmt. Ich suche gerade was, wo ich das nochmal mit unterstreichen kann, wie das eigentlich heute so ist. Das lese ich gleich mal vor. Aber vorher muss ich ja noch meine Geschichte, ich wollte ja gar nicht die von Jossi del Monte erzählen. Wir waren ja bei einem Dildo.
Ja.
Jossi del Monte hatte einen Freund. Und dieser Freund hat sich so ein Dildo, hat er sich in den Hintern geschoben. Also,
Lang?
ja, so lang. Nicht so breit. Nein, so lang.
Aber das ist mir schon klar, nicht so breit. Der hat ja wohl den Arsch auf. Ach, nein, Mann. Also auf,
ich dachte wirklich, gerade du hättest gedacht, der ist so braun.
Ja, pass auf, die Frage ist ja, ob er so dick ist und so lang oder ob er so dick ist und so lang. Weil ich kenne aus dem, in diesen Sexshops früher, die es auf St. Pauli gab, ne, da gab es ja immer so Sachen, wo man gesagt hat, wer kauft denn den Scheiß eigentlich nochmal? Und da gab es eben auch so Dildos, die hatten so ein Volumen irgendwie, wo man sagt, was willst du denn damit jetzt anfangen?
Ja, das kriegt man aber schon weg, wenn man sich ein bisschen bemüht. Aber das erzählen wir an einem anderen Tag. Jetzt
oh Mann.
Hatte sich dieses Teil da reingeschoben. Und
wo, im Theater?
Nein, zu Hause.
Oh.
Aber der kam dann abends zu mir und sagte, ich habe heute Nachmittag, den ganzen Tag Nachmittag so eine Sex-Session gehabt und da hat er mir so ein Riesending da reingeschoben, das habe ich immer noch drin. Da hat er damit gekellert.
Nein.
Und ja. Und um, was weiß ich, 8:30 ging die Show an. Um 23:30 Uhr kam der Notarzt. Da hat sich der ganze Darm, das hat sich alles verkrampft. Das war alles, der musste dann ins Krankenhaus gefahren werden. Und da musste das rausgeholt werden. So. Das war jetzt vorerst, ich habe gerade gedacht, die armen Zuschauer und die armen Zuhörer.
Ja. Ja.
Das war jetzt die letzte Geschichte nach, also dieser Art. Danach bleiben wir mal wieder.
Pass auf, Freunde.
Lasst euch
nichts erzählen, weil ich weiß ja, ihr werdet protestieren. Da wird der Kai so einen Link haben. Ja, und auf diesem Link steht drauf, erfahrt mehr über das Pulverfass. Mit eurem neuen Abo. Das Premium-Abo. Für 99,99. Ja. Alles aus dem Pulverfass. Und nebenbei noch eine Geschichte von Conny Littmann, wie die Hunderute im Po verschwand. Oder irgendwas Wildes, genau.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist natürlich tatsächlich, also wenn man das vergleicht.
Andere Zeit auch
das
gewesen.
Es war eine andere Zeit, aber es war halt eben, ja, du siehst das, was heute passiert, das sieht man ja ganz deutlich im Pulverfass. Solche Schlagzeilen hat das Pulverfass nie gehabt. Das, in den 70er Jahren hat das Pulverfass mal einmal die Schlagzeilen gehabt, da gab es eine Razzia auf dem Steindamm. Da waren alle drei schwulen Wirte. Heinz Degulers mit seinem Pulverfass, Rudi von Rudis Kneipe und Franz von Im Franz. Das waren ja drei Leute, die waren alle drei im Knast wegen Steuerhinterziehung. Das war so.
Aber nur in einer Zelle, wegen Verfügung.
Die waren alle Mrs. Gitterstab. So. Und das war ein Skandal, aber das wurde zwar heftig begleitet von der Presse, ich habe da ein paar Artikel mal später gelesen, aber trotzdem liebevoll. Unser schönes Pulverfass. Das Pulverfass war halt, das war halt diese Enklave der Paradiesvögel, der Leute. Und wir fanden das auch toll und haben uns da sehr wohl gefühlt. Jetzt gibt's da mehr Verbote als Gebote. Das heißt, ganz ausziehen darfst du dich nicht. Neger sagen darfst du auch nicht. Da kommt ein alter Witz her aus dem Pulverfass. Ach, fällt mir ein, pass auf, alter Witz. Nadja Taylor steht im Pulverfass auf der Bühne und sagt, da bin ich doch gestern, meine Damen und Herren, da bin ich doch gestern. Hier habe ich an der Bar gearbeitet. Da kam doch hier so ein Weißer rein mit dem schwarzen Mittel. Nee, Mann, nochmal. Also, da habe ich doch gestern hier gearbeitet, meine Damen und Herren, und stehe an der Bar und mache Bardienst. Und da kommt ein Typ rein und der bestellt sich ein Glas Sekt mit Kirsche, was ich schon albern fand. Und dann habe ich gesagt, hat er gesagt, was gucken Sie mich denn so an? Dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Ihr rechtes Ohr ist ganz schwarz. Und da hat er gesagt, na und? Ich komme aus Kenia, ich entstamme dem Stamme der Rechtsweißohrenneger. Passt Ihnen was nicht? Nein, Entschuldigung, ich habe nur gefragt. Einen Tag später kam wieder einer rein. Und der hatte eine ganz, der guckte auch, bestellte sich Sekt mit Kirsche und dann Nadja hat dann gesagt, ich sehe das schon. Kommen Sie, Sie haben eine ganz schwarze Nase. Dann sagt er, und? Ich komme aus Kenia, ich entstamme dem Stamme der Schwarznasenneger. Ich war zu eng, so. Am dritten Tag kommt ein Typ rein, Nadja sagt, ich weiß schon Bescheid und stellt ihm Glas Sekt mit Kirsche hin und sagt, ich sehe das schon, Sie sind völlig schwarz, aber in Ihrer rechten Hand der Mittelfinger ist ganz weiß. Sie kommen aus Kenia und entstammen dem Stamme der Rechtshand weiß, Mittelfingerneger. Ja. Nein, ich bin der Schonzeitwiger und komme von Frau Schulz. Guten Abend. So. Das war ein Witz. Da kam nun dauernd das Wort Neger drin vor und hat sich keiner drüber aufgeregt. Heute findet das im Pulverfass alles nicht statt, aber sie bescheißen ihre Kunden. Denn das ist ja der Vorwurf für das Pulverfass, das kann man ja sagen. Die haben also Veranstaltungen laufen, die für verbucht sind, für Fest, für Firmen und so, so Feste, wo gar keine Veranstaltung stattfindet, verkaufen aber für diese Veranstaltungen extra noch Tickets und sagen sich dann, ach na ja, wenn die Leute dann abends kommen, die fordern das schon nicht zurück, da nimmt sich schon keiner einen Anwalt, um das Geld wieder reinzuholen. Und da haben sie sich getäuscht.
Ja, wobei, also die Geschichte ist, ich glaube, die Geschichte ist tatsächlich so, dass sie zwar noch Karten verkauft haben für Veranstaltungen, wo sie schon wussten, dass sie nicht stattfinden, weil da eben Firmenfeiern waren.
Ja, 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 genau.
Auf der anderen Seite hast du natürlich deine Karte dann, also die hat Gültigkeit behalten, du musst es dann nur am anderen Tag gehen, was jetzt blöd ist, wenn du geplant hast, von irgendwoher nach Hamburg zu kommen, erstens. Und zweitens haben sie halt auch drauf gebaut anscheinend, dass der Vorwurf, dass die Leute sich gar nicht beschweren. Weil das nämlich nicht so einfach ist. Und dann hat, glaube ich, die Morgenpost hat dann tatsächlich mal Testkäufe gemacht an Tagen, wo sie schon wussten, dass eine Firmenveranstaltung ist. Da muss ja auch jemand aus dem internen Kreis mitgearbeitet haben. Und das Ganze ist aber auch irgendwie eine interne Mobbing-Affäre zwischen dem Pulverfass und einer entlassenen Mitarbeiterin, Darstellerin, irgendwas.
Ja, das ist Yves Champagne, die sich nicht bloß vom Brot nehmen lässt. Und ich habe aber noch andere Kontakte in die ins Pulverfass. Und ich habe das vorher schon gehört von mehreren Seiten. Und ich habe ja selber mit denen auch gesprochen. Und das fand ich total interessant, dass mir dann auch von Seiten des Chefs da irgendwie gesagt wurde, als ich gesagt habe, naja, der und der hat das und das gesagt. Da wurde mir gesagt, naja, kennst du doch auch, du weißt doch was. Wer weiß, was der sich da wieder reingeworfen hat. Und dann dachte ich so, ach, reingeworfen hat, das ist so ein Drogenspruch. Naja, dann hat sich bei euch aber auch nur die Fassade geändert. Gefeiert wird er immer noch genau mit nach den gleichen Maßstäben.
Naja. So.
Hast du gehört, dass Annalena Baerbock gesagt hat, wir wären alle anständig geblieben? Das habe ich heute gehört. Die hat ja gesagt, sie möchte nicht mehr da arbeiten, in guter Position bei den Grünen, sondern sie bleibt dem Bundestag treu, aber sie möchte keine wichtige Position mehr. Und sie ist froh, dass die Grünen das alle gemacht haben und dass sie dabei alle anständig geblieben sind.
Ja, da kann ich aus den Kreisen der Grünen was zu beitragen, sozusagen.
Ja, Sekunde. Markus Fahlefeld hat geschrieben, ob ihr eigentlich da bewusst gewesen wäre, dass Himmler das auch gesagt hat.
Nee, wahrscheinlich ist ihr das nicht bewusst, weil das kennt die gar nicht, weil da hat sie ja Trampolinspringen gemacht.
Der Himmler hat das auch gesagt. Er hat gesagt, bei allem Anstand, die deutschen Soldaten sind anständig geblieben. Das ist ein Zitat von Himmler. Und ich fand es total interessant, dass jeder ja aufpassen muss, was er sagt. Nur Annalena Baerbock nicht. Die hat ja den
Dummratzen-Bonus. Genau. Die wandelnde Sprachkatastrophe, das explodierte Lexikon, genau. Auf jeden Fall bei Annalena Baerbock ist es so, dass sie deswegen keine verantwortungsvolle Position übernimmt, weil sie weiß, dass da eine ganze Menge Scheiße auf sie zukommt, wenn sie jetzt in die von ihr geförderten Institutionen, Länder, NGOs und sonst irgendwas, wenn man da reingeht, dann wird rauskommen, dass sie ihre Verantwortung 0,000 gewachsen war, dass sie nichts kontrolliert hat, dass die Gelder verschwunden sind, Milliarden sind verschwunden, völlig unkontrolliert, hat sie auch schon selber zugegeben. Und ich glaube, sie hat dann schon Angst, dass wenn sie eine wichtige Position hätte und dann zurücktreten muss, dass sie dann der Partei massiv schadet. Und das Gleiche gilt ja für Robert Habeck auch. Also deswegen nehmen die beide keine Ämter mehr an. Das ist keine Großherzigkeit und gar nichts. Das ist einfach parteiintern. Wir halten uns mal lieber ganz gepflegt zurück, weil aus dem Bundestag aussortiert werden ist relativ einfach. Das macht man vielleicht auch noch, ich glaube, wegen Immunität oder so. Aber in großer Position hilft dir auch deine Immunität nichts
mehr. Aber das ist aber sehr klug von dir, weil ich habe mich tatsächlich wirklich die ganze Zeit gefragt, warum die das machen, warum die von den Ämtern zurücktreten. Das ist natürlich echt eine kluge Erklärung. Guck mal, ich immer mit meinen Pimmelgeschichten, das ist tatsächlich, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum verzichten die denn jetzt beide? Da muss ja irgendwas gelaufen sein, weil vor ein paar Wochen, naja, Habeck hat man nichts gewusst, aber dass die Baerbock da fest daran hält und dass die vielleicht auch Parteivorsitzende werden möchte, das war aber irgendwie eigentlich klar. Und deshalb hat mich das überrascht.
Und daran siehst du wieder, das ist der Pimmelpolitik-Podcast, PPP.
Ja, PPP.
Und letztlich geht es immer um Amerika. Sprechen wir über Donald Trump, wo sich doch am letzten Freitag die Menschen so dermaßen aufgeregt haben. Und ich glaube, ich der Einzige war am Anfang, der dieses ganze Ding gesehen hat und auch verstanden hat, was da gesprochen wurde. Und der ja auch erklärt hat, als Erklärbär, was da genau passiert ist. Und dann haben sie mich, und das ist irre, du kennst ja LinkedIn, ne?
Ja.
LinkedIn war früher ein Businessportal. Weißt du, was es heute ist?
Okay.
Das ist ein komplett wahnwitzig links durchseuchtes Selbstdarstellungsportal. Das ist im Prinzip wie Facebook irgendwie auf linkem Speed oder so. Das ist völlig irre, was die da erzählt haben, was Menschen da, erwachsene Menschen, die ich kenne aus der Medienbranche, was die erzählt haben auf LinkedIn über dieses Geschichte, die da passiert ist und der Selenskyj wäre reingelegt worden und jetzt wird sich die westliche Welt zusammenschließen, Amerika den Krieg erklären, die Chinesen mit Europa gemeinsam Trump vernichten. Das ist so irrsinnig, das habe ich nicht für möglich gehalten. Auch das wieder ein Zeichen von der kompletten Bekloppt- und Entrücktheit der Welt. Ich habe dann mich hingestellt und habe gesagt, erstens habe ich das ganze Ding gesehen, zweitens weiß ich genau, was passiert ist. Drittens haben sie ihn nicht vorgeführt, sondern er selber hat darauf bestanden, dass eben da ganzen Leute eingeladen werden, dass es eine Pressekonferenz wird und nicht einfach nur ein Shake-Hands mit einem Pressebild offiziellen. Da hat die Botschafterin von ihm hat selber dazu eingeladen, gemeinsam mit dem Oval Office. Und was passiert ist, es gab ein Protokoll. Das Protokoll war hinsetzen, kurz Hallo sagen, alles ist super, Lob. Und dann gehen wir rein, gehen essen, unterschreiben die Scheiße und tschüss, ab geht's nach Hause. Der Herr Selenskyj hat Folgendes gemacht. Er hat irgendwann nach dieser Mappe gefragt und hat mit seiner Geld zusammen Raff Heulsusen-Nummer da angefangen und hat dann gesagt, ja, das sind gefolterte Soldaten. Stimmt auch, tragisch, unglaublich, tut mir unglaublich leid für jeden Einzelnen, der im Krieg gefoltert wurde, auf beiden Seiten, by the way. Hat aber Bilder dabei von so gefolterten ukrainischen Soldaten, die also ganz abgemagert nach Hause gekommen sind, weil sie von den Russen schlecht behandelt worden sind. Geht überhaupt nicht, keine Frage, braucht man nicht drüber zu diskutieren. Nur die holt er dann raus gegen das Protokoll. Wir reden hier über eine Veranstaltung im Oval Office bei den Amerikanern, ohne die dieser Krieg heute vorbei ist, wenn die nicht mehr wollen. Wenn die Starlink abschalten, dann gibt es keine Kommunikation mehr. Das macht Elon Musk einmal so, eine Botschaft, dann war es das für die mit der Kommunikation. Und wenn die keine Kohle mehr kriegen, keine Waffen, dann war es das. Und diese ganzen Waffen, zum Beispiel die Flugabwehrgeschosse, die in Polen stehen, wenn die nicht geliefert werden, dann war es das für die Ukraine. Und deswegen ist das so, dann hat er also gesagt, darf ich hier nochmal meine Mappe rausholen, um nochmal zu zeigen, wie böse Putin ist. Ja, das war gegen das Protokoll. Dann hat Trump sogar noch gesagt, und ich glaube, er ist so raffiniert, dass er gesagt hat, okay, mein Freund, du willst spielen? Dann spielen wir hier auch. Und dann spielen wir richtig. Ich glaube schon, dass so erfahren und in Anführungsstrichen niederträchtig ist man dann schon auf der politischen Ebene. Und dann fängt er da an, hat seine Geschichte erzählt, wie böse Putin ist. Dann hat Trump nochmal ganz deutlich gesagt, pass auf, es ist völlig egal, was wir beide über Putin denken. Ich bin kein Putin-Freund, ich bin Amerikaner-Freund. Ich bin dafür da, die Amerikaner glücklich zu machen und nicht Putin. Aber eins sag ich dir, wenn wir jetzt beide Putin schlecht machen und ich soll ihn morgen anrufen und soll mit ihm Frieden schaffen, das wird nicht funktionieren. Du kannst ja nicht jemand heute in den Arsch treten und morgen sagen, jetzt wollen wir hier putzi-duzi Frieden machen. So. Das war alles relativ klar, was da passiert ist. Für jeden, der Englisch versteht. Dann haben die einen Scheiß erzählt. Das ist so ein Durcheinander gewesen. Dann haben sie sich gegenseitig bekriegt. Das mit Argumenten, wirklich wie kleine, dumme Kinder. Wirklich, waren wirklich irrsinnig in einer Sandkiste mit Sand werfen und sich anspucken.
Also du meinst die Leute bei LinkedIn?
Ja, und dann auch mit Argumenten und mit so weit weg von der Realität, von der Welt, von der Politik, von internationaler Diplomatie, die haben auch alle keine Ahnung, diese ganzen Kleingeister, und da gehört ja leider unsere ehemalige Regierung mit dazu, die sind so kleingeistig, weil für sie zählt nur die Moral. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass es Strategien gibt. Und ich habe damals, jetzt komme ich zum Punkt, gesagt, und in einer Woche werdet ihr sehen, was passiert. Der Selenskyj wird sich entschuldigen und es wird Frieden geben. Und was ist passiert? 3 Tage später, Selenskyj entschuldigt sich und jetzt kümmert sich dann doch lieber Trump darum, dass da irgendwie eine Verhandlung zustande kommt, zumindest mal Waffenstillstand, dass keine Menschen mehr sterben jeden Tag. Das ist so, die Welt ist so aggressiv durchgescheppert, wahnsinnig, wirklich verrückt. Aber die denken alle, sie haben recht, alle.
Ja, weil ich mit meiner Stotterei immer, es taucht immer wieder dieses Wort auf, werteorientierte Politik. Die werteorientierte Politik des Westens wird in Frage gestellt und die werteorientierte Politik, die ganze Welt gemacht hat, wann hat eigentlich irgendjemand festgelegt, dass wir eine werteorientierte Politik machen müssen, Außenpolitik? Ich glaube, es hat niemand festgelegt.
Nein.
Das haben die einfach nur irgendwann entschieden, dass sie mit ihrem ganzen Transgender, LGBTQ und Bumsfallera, die Bibel, die Babbel, die Buh-Getöse, irgendwie Werte verteidigen müssen und auch andere Länder darauf hinweisen müssen, wenn sie diese nicht beherzigen. Aber ich glaube, das war Helmut Schmidt, der irgendwann gesagt hat, eine werteorientierte Politik ist Unsinn. Also.
Nee, aber das Ding ist das, sie haben sich einfach einen neuen, weil sie unfähig sind, weil sie in der Schule nicht aufgepasst haben, weil sie keine Leistung bringen. Sie denken sich neue Worte aus.
Ja.
Wie Sondervermögen. Und das gleiche Werte, was heißt das? Weißt du, was werteorientierte Politik ist? Das wäre, wenn der Liter Benzin 20 Cent kostet, weil dann hätten nämlich die Leute mehr Benzin im Tank und könnten einfacher fahren und hätten mehr Geld im Portemonnaie. Das wäre ein schöner Wert. Wenn es uns besser geht, finde ich einen richtig schönen Wert. Wenn die Energiepreise unten sind, finde ich einen schönen Wert. Aber diese Werte zählen nicht, sondern es zählen nur ihre Werte. Die sozialistisch-links-grünen Werte, die zählen. Und das ist der große Irrtum. Das zählt auf der Welt nichts. Und deswegen, Trump macht ein richtiges Fass auf, dann ist dann auch noch so ein ultrarechter Journalist, der sagt, wie sind sie überhaupt angezogen? Auch sehr lustig. Hat Trump ja auch am Anfang schon gesagt, was jetzt nicht wirklich nötig ist. Auf der anderen Seite hat man ihn gebeten, doch, wie sich's gehört, im Oval Office im Anzug zu kommen. Macht er halt nicht, weil er immer permanent diesen Fronteindruck vermitteln will.
Der ja, aber macht das Elon Musk, macht's auch nicht, ne?
Nee, aber der zieht sich anständig an trotzdem.
Ja.
Und dann, jetzt mit Trump immer, ne, da sind ja immer die Kinder im Oval Office, da sind haufenweise Kinder immer unterwegs. Die bringen alle ihre Kinder mit und so. Das ist auch, das ist alles das, was die Welt nicht erwartet. Aber was sie nicht können, und besonders diese linksgrüne Gesellschaft kann eins nicht. Sie kann nicht einsehen, dass sie vielleicht mit ihrem ganzen Kurs komplett weltfremd und daneben unterwegs waren und dass sie nicht gewinnen können.
Naja, genau. Also sie geben jetzt, das ist ja auch wieder klug, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber natürlich geben sie dieser gescheiterten Politik, geben sie jetzt einen Namen irgendwann und sagen eben werteorientierte Politik, damit sie nicht sagen müssen, also mit unserer Politik sind wir gescheitert. Denn letzten Endes, man sieht es ja auch daran, habe ich neulich gelesen, fand ich auch einen guten Vergleich, dass die sich jetzt aufregen, dass jemand möchte, dass man diese ganzen NGOs offenlegt und einfach sagt, was ist das eigentlich? Das ist seit langer Zeit vielen Leuten im Dorn im Auge. Aber das möchten sie nicht. Das finden sie unverschämt und das finden sie rechtsradikal.
Irre.
Frage danach. Aber jeder Unternehmer muss nachweisen, welchem Land von welchen Menschen Büroklammern hergestellt wurden. Ja. Also diese unsägliche Lieferkettengesetz. Also wo man nachweisen muss,
wo das alles herkommt.
Also da muss man über alle, jeden Piss muss man Auskunft geben und Bescheid geben. Aber wenn man die Regierung danach fragt, nach diesen ganzen NGOs und wofür die alle sind und wer da alles drin beteiligt ist und wie viel Geld da reinkriegt, das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Immer dieses zweierlei Maß messen.
Und es ist auch insgesamt, muss man sagen, ist halt, das siehst du jetzt, diese ganze Idee von dieser neuen Welt und so ist alles Bullshit, das ist alles Quatsch. Und wenn du siehst, was bei USAID rauskommt, wofür die das Geld verbrannt haben, und bei uns ist ja jetzt auch so, auf diese 551 Fragen gab es ja 321 Seiten Antwort. Die habe ich gelesen, also ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie überflogen, ich habe mir aber alle Tabellen angeguckt. Da sind nämlich die Tabellen drin, wo das Geld hingegangen ist. An die Rosa Senioren zum Beispiel, natürlich an Korrektiv, an irgendwelche Gesellschaften für gelebte Demokratie, Gesellschaft für durchgesetzte Demokratie, Gesellschaft für Demokratie jetzt, für die neuen Medienmacher. Die neuen Medienmacher, die haben auch ordentlich Geld bekommen. Und so, es gibt lauter Fantasienamen für irgendwelche Fantasieorganisationen, deren Sinn und Zweck gut klingt, aber völlig undurchsichtig ist. Und da sind Hunderttausende Millionen an Kohle hingeflossen. Und keiner hat eine Kontrolle, außer die linken Verteiler, die damit sich selber eine Basis schaffen, um sozusagen alles wegzubeißen, was irgendwie rechts
von. Und dann ja auch noch ihre eigenen Leute da reinbringen. Das ist nicht ausstehen. Die Frau von Klingbeil ist ja auch dazwischen.
Alle. Der Mann von Göring Eckardt ist einer der Menschen, die meisten Flüchtlinge ins Land bringt, mit seiner Unterstützung von dieser Schiffsrettungsgeschichte und so. Ich meine, das ist alles übertrieben durchgeht. Und das muss man auch sagen. Ich finde, diese grundsätzliche Grundidee, ja, zu sagen, wir sehen zu, dass wir die Kraft, die wir haben, auch positiv einsetzen, um die Welt besser zu machen, nach einem objektiv besseren Ort, finde ich fein. Nur dazu muss man blöderweise arbeiten, Ahnung haben, sich bemühen, es dauert lange, und sich hinsetzen und zu sagen, alles wird besser, wenn wir es so machen wie ich, ist halt leider.
Dazu hat übrigens mein Freund Ralf Höcker heute was gepostet. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar hat Don Alfonso bei der Welt hat geschrieben, für welches Vaterland soll man kämpfen, wenn es nur ein grenzenloses Gebilde mit Afghanen-Einflug ist?
Ja.
Mit der Abschaffung der Begriffe Volk und Nation seit 2015 bleibt vom Staat nur eine administrative, verunsicherte Blase. Das hat Don Alfonso geschrieben.
Ja.
Und Ralf Höcker, der hat es irgendwie dann auf den Punkt gebracht. Moment. Immer, wo ist es denn? Die Linken empfanden Deutschland schon immer als mieses Stück Scheiße. Die Rechten haben keine Lust, für einen übergriffigen, bunten Tralala-Staat zu sterben. Und alles dazwischen wird man ohne Homeoffice, Obstkorb und ständiges wertschätzendes Feedback sowieso nicht in den Schützengraben kriegen.
So ist es. Und ich sag dir was, ich habe gestern verstanden, warum die Generation, wie heißt die jetzt, XYZ, ich weiß es nicht, Generation Z, oder die jungen Leute, die jetzt jung sind, warum die nicht mehr ihr Leben definieren in Arbeit, Karriere und alles das, sondern warum sie eben gerade von diesen Obstkörben und den Homeoffice und diesen ganzen Geschichten sprechen. Ich kann das, seit gestern kann ich es verstehen, weil ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, den wir hier bald als Verstärkung bei uns in Sender kriegen, der von sich aus selber sagt, ja, ich bin eher aus der linken Ecke, sage ich, super, du bist hier, herzlich willkommen, da ist genau das, haben wir noch nicht, das brauchen wir. und dann hat er mir erzählt, und und ich habe ihn dann gefragt, warum ist das bei euch so, dass euch dieses mit der Freizeit, und warum baut ihr nicht Karrieren auf? Warum sagt ihr nicht, ich gebe jetzt mal 10 Jahre hier richtig Vollgas und dann habe ich richtig was und so. Und dann sagt er, die Welt aus unserer Sicht, ne, und das ist das, was er sagt, was viele Leute in seinem Umfeld, und das ist ja auch wieder nur eine Blase, aber egal, was die aber sagen. Die sagen, es ist Folgendes. Es ist so unsicher und es ist so unfassbar und wir sind von allen Seiten angeschossen. Wir sollen hier Klima und dann sollen wir hier Corona und dann sollen wir da Flüchtlinge und dann sollen wir da Wirtschafts- und Inflation und alles wird immer teurer und man kann sich sowieso nichts mehr leisten und Autofahren soll ich auch nicht und warum fliegen die ein und wir dürfen nicht fliegen. Diese ganze riesige Blase schafft eine Undurchsichtigkeit, dass man keine Karriere mehr planen kann und will, weil man es nicht mehr glaubt, dass es das gibt, weil man sieht, dass von heute auf morgen sich Leute auf Straßen festkleben und du mit deinem feinen Auto nicht mehr fahren kannst. Und er sagt, das ist unabhängig von Politik, weil das kann bei der anderen Seite genauso passieren. Plötzlich kommen irgendwelche Rechten, die schmeißen dein Haus, weil sie wissen, du bist links mit Farbbeuteln zu. Oder auch andersrum. Es ist nicht mehr sicher. Dieses Land ist nicht sicher. Du bist nicht sicher, was diese ganze Migrationsthematik angeht. Du bist nicht sicher, was deine Karriere angeht. Du bist nicht sicher, ob du überhaupt noch Rente kriegst. Du bist nicht sicher. Und wenn man nicht sicher ist, dann denkt man mal lieber nach übermorgen als nach in 5 Jahren. Und das kann ich total nachvollziehen.
Ja, das finde ich auch in Ordnung. Das ist auch ein super Argument. Aber sicher wäre dieses Land ja, da protestiere ich als Konservativer, sicher wäre dieses Land doch, wenn man es den alten Werten überließe. Also natürlich nicht alles, aber zum größten Teil. Denn indem man versucht natürlich jedes Geschlecht, jede Blume, das Wetter zu retten und dass niemand leidet. Ich meine, deshalb ist ja alles so auseinandergeeiert.
Ja, ja.
Weißt du,
aber weißt du, wir können das sehen und ich gebe dir völlig recht, das denke ich auch, das habe ich ihm auch probiert zu erklären, aber er sagt, und das verstehe ich, ich muss es ja nicht gutheißen, aber ich verstehe total, was das Problem ist. Die leben lieber heute als in 5 Jahren, weil sie nicht mehr dran glauben, dass das alles stimmt. Sie sehen ja, dass der Politiker dir heute das verspricht und morgen das macht. Deswegen wählen die auch die Linken oder aber die AfD, weil sie bei denen die Hoffnung haben, dass da irgendwie Ehrlichkeit im Spiel ist. Diese Kandidatin der Linken, der glaubt man, dass sie so ist, wie sie ist.
Das heißt ja nichts anderes, als dass diese Generation glaubt nicht an übermorgen. Also.
Ja. Und wir müssen dieser Generation den Glauben an übermorgen wiedergeben. Ich glaube, dass das unsere Kernaufgabe ist. Und das werden, und sie glauben eher uns, sie glauben eher unserer Generation als denen dazwischen. Denen dazwischen glauben die gar nicht.
Die haben uns doch, die haben sich doch ihren eigenen Glauben auch genommen. Die haben doch gesagt, alles, die haben den Wehrdienst abgeschafft. Das war alles richtig. Ja. Angeblich. Die haben, was weiß ich, Plastikstrohhalme abgeschafft, um es mal bei simplen Sachen zu lassen. Plastikstrohhalme, Bambusstrohhalme, oder Pappstrohhalme funktionieren einfach nicht. Und die haben sie abgeschafft. Fand ich, by the way, ganz toll, dass in Trump sind die ja wieder erlaubt. Das war ja so eins seiner ersten Sachen. So, also ich finde, dass diese Generation sehr viel daran beteiligt war, dass vieles heute nicht mehr funktioniert, weil sie alles irgendwelchen gefühlten Fakten statt echten Fakten zur Verantwortung stellen. Also das.
Ja. Also ich sag mal so, das sind nicht die Jungen, das waren die dazwischen. Und die Jungen glauben auch denen dazwischen nicht. Die glauben denen, die jetzt heute irgendwie zwischen 30 und 50 sind, denen glauben die gar nichts. Gar nichts, weil die haben das alles kaputt gemacht. Das sind ja die, die heute die Linken wählen oder die Grünen wählen. Das sind die, die auf die Straße gehen und permanent gegen rechts und sonst was demonstrieren. Das sind die, die ihnen in der Schule probieren, irgendwas beizupulen, was sie vielleicht auch manchmal nicht glauben oder in Zweifel stellen. Und es geht nicht darum, ob du links oder rechts bist. Es geht darum, dass sie an der Glaubwürdigkeit dieser Generation, die zwischen unserer und deren Generation ist, daran zweifeln die ganz massiv. Und sie glauben, dass die nichts, aber auch gar nichts tun werden, damit es ihnen besser geht. Und das war bei uns anders, weil wir an die Generation unserer Eltern und Großeltern geglaubt haben, dass die für uns, dass die das vernünftig und klug machen. Das kann ich muss das nicht gutheißen und ich kann alles tun, um das irgendwie zu verbessern, aber ich kann das verstehen.
Ich kann es auch, ja, natürlich nicht. Ich finde es einfach so. Das ist wieder so ein bisschen typisch zum Mainz. Ich habe gestern gehört, bei Lanz wurde dann Trump gestern zu Hitler gemacht. Dann dieses alerte Antifaschisten,
peinlich.
Dass Herr Merz zum Nazi gemacht wird. Und ich meine, welche Generation sind denn das? Das sind doch die, das stimmt, das waren nicht die.
Das sind die alle in between. Das sind alle die eher zwischen 30 und 50 sind.
Ganz furchtbar, wie verantwortungslos die mit der Haltung in diesem Land umgehen, um mal dieses blöde Wort zu verwenden. Die Haltung in diesem Land ist völlig, wenn du nicht total nach links gedreht bist und diesen ganzen Scheiß von Geschlechtergedöns über Schwuchtelsalat und Rassismus und Sexismus und toxische Männlichkeit und diesen ganzen Kack, das kann alles auf den Müll. Weil wir merken ja jetzt, wo uns das hingebracht hat.
Ja, so ist es.
Und es ist tatsächlich so, dass ich die Ansätze, also wie das mal begonnen ist und dass man natürlich Schwule achten soll und sie nicht schlagen soll oder ausgrenzen soll. Und von mir aus auch jemand, der meint, er steckt im falschen Körper. Aber das ist ja bei uns, das ist ja römische Dekadenz.
Also unsere Generation hat damit noch nie irgendein Problem gehabt.
Genau.
Ich brauche keinen 30-jährigen Vollpfosten, der mir erzählt, auf was ich zu achten habe. Der soll sich um sein verdammtes Leben kümmern und nicht mich maßregeln. Und ich möchte auch nicht, dass mir jemand erzählt, der irgendwelche Klimalügen verbreitet, nur weil er mehr Presse hat und mehr, sagen wir mal, so mediale Aufmerksamkeit generiert mit lauten Geschrei und sich festklebt, wird da irgendeine Lügengeschichte etabliert, die alle Experten, die es gibt, die sich damit auskennen, weltweit in Abrede stellen. Die CO2-Geschichte ist eine Lüge. Das heißt nicht, dass Umweltschutz nicht eine der wichtigsten Themen ist. Darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber das Problem ist das, dass eben das lautes Krähen und Alarm machen und sich also mal einseitig sozusagen fortbewegen, ist halt, das geht überhaupt nicht.
Irgendjemand hat das doch gesagt. Ich habe es irgendwo gelesen, dass von BlackRock irgendwie ausging, Klimaschutz ist vorbei. Also Klimawandel ist vorbei. Und tatsächlich ist es ja relativ ruhig im Moment. Man hört Roger Lech oder wie der heißt, ne? Nicht Roger Lech, sondern Roger Lech. Dieser ZDF-Forscher.
Heißt er nicht Dieter Lesche?
Oder keine Ahnung. Also der wird ja nicht müde, diese Angst weiter aufrechtzuerhalten.
Aber weißt du, was er macht?
Aber der Hammer ist gestern bei Lanz, dieser, ich weiß gar nicht, wer das war. Da war irgendjemand, der hat wirklich gesagt, das ist doch fassungslos vom Fernseher. Der hat gesagt, ja, die Amerikaner haben ja das Problem. Das ist so wie bei uns 1933. Die haben ja nicht wie bei uns eine offene, unabhängige Presse. Das haben die ja nicht. Bei denen in Amerika ist ja alles gleichgeschaltet. Die haben gleichgeschaltete Presse wie 1933 mit Trump. Ja. Also da werden wir, also der hat nicht nur Trump zum Hitler gemacht, sondern er sitzt bei Lanz, da kann man ja noch drüber streiten. Über jede Brücke geht er ja auch nicht, aber der ist ja noch mutig. Aber zu behaupten, wir hätten eine total unabhängige
Presse. Aber was sagt er denn zu Deutschland?
Ja, der hat ja klipp und klar gesagt, dem geht's ganz schlimm. Nicht so wie bei uns, wo das eine Vielfalt von Sendern und Meinungen ist.
Da ist er, muss man sagen, da ist er mutig und fast der Einzige auf der Welt. Also jetzt in Deutschland gibt es sicher die Journalisten, die das auch alle sagen, aber kein anderer sagt das. Und es ist sogar so, weiß ich jetzt aus ARD-Kreisen, sie haben gerade richtig die Hosen gestrichen voll, dass es gibt vier angestrengte Prozesse im Moment gerade gegen die Öffentlich-Rechtlichen, weil sie ihre Pflicht als öffentlich-rechtliche Sender gemäß Rundfunkstaatsvertrag nicht erfüllt haben. Sie haben politisch Einfluss genommen, sie haben sich einseitig gezeigt, sie haben das Volk, den Gebührenzahler, betrogen. Das heißt, sie haben haben gegen den Rundfunkstaatsvertrag verstoßen. Das bedeutet, dass wir eigentlich nicht mehr bezahlen müssen. Diese Leistung muss ich nicht bezahlen, weil sie nicht die Leistung bringen, die sie bringen sollten.
Weil das geht auch wirklich nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Wenn man sich das anguckt, das Gesaller da, dass wieder über die Themen geredet wird und wo dran vorbeigeredet wird. Ich meine, als Corona gewesen ist, waren wir ja alle sehr damit. Du warst noch ein bisschen mehr auf Zinne als ich. Ich fand das ja alles sowieso seltsam, dass immer erzählt wurde, die neue Normalität. Aber ich habe ja diesen ganzen Impfparcours mitgemacht. Aber jetzt hat man ja ein bisschen auch nachgeholt und auch von Leuten gehört, die dann wirklich betroffen waren, weil sie sich haben nicht impfen lassen und ich weiß nicht, was noch alles. Also da haben sich alle versündigt dran. Und jetzt bitte, brauchen wir keine erzählen heute, ja, nach damaligem Stand der Kenntnis, das ist Unsinn. Die haben versucht, die haben solche Allmachtsfantasien gehabt und unter dem Fernsehen war ja auch nichts zu blöde. Der Jauch, der sich hat in der Öffentlichkeit eine Spritze geben lassen.
Ja, 16 Mal. Alles irre. und nicht zu vergessen, die ganzen Menschen, die eigentlich zum Bereich Kunst und Kultur hören, traditionell links sind und eigentlich für Freiheit und für die Freiheit des Individuums sind und so weiter, ihr Leben lang dafür gekämpft haben, plötzlich da standen und gesagt haben, jeder, der nicht geimpft ist, ist ein Verbrecher, raus aus meinem Publikum, so wie Caroline Kebekus oder Grönemeyer oder sonst was für Leute. Das ist ja, ich meine, was da alles passiert ist, ne? Da hat der Spahn mit so dem Buchtitel, wir werden uns viel zu verzeihen haben, hat er schon recht. Ich muss jetzt ehrlich gesagt gar keinen mich irgendwo entschuldigen, weil ich glaube, ich relativ richtig gelegen habe mit allem. Ich war noch nicht radikal, da waren viele andere noch viel radikaler und die haben noch richtiger gelegen als ich. Aber dass da in dieser Geschichte ganz viel schiefgelaufen ist, besonders was die Kinder angeht, besonders was die Fähigkeit dieser Genmanipulation, dieser Gentechnik, da habe ich schon recht gehabt, ehrlich gesagt. Und ich bin ja kein Wissenschaftler. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass eben das auch, siehst du wieder die Generation Z jetzt, ne? Die kriegen das ja alles mit. Die merken ja, wie einfach gelogen wird. Und die merken ja auch, die sind ja nicht dumm, die merken ja, dass im Fernsehen die Nachrichten einseitig sind. So, das würden sie nicht so viel die Linke und die AfD wählen. Da läuft einiges schief. Und es ist tatsächlich, wenn du guckst, was die Zeichen einer Diktatur sind, ich will ja nicht unken, aber das ist das, was bei uns gerade passiert, sind wir dem seit 33 nicht so nah gewesen wie jetzt. Mit dem, was da an Gleichschaltung, mit Selbstverständlichkeit, mit welcher Radikalität, also ich habe das hier gerade in Hamburg wieder erlebt, wir haben ja diese tolle Wahlarena gemacht, wo alle Parteien eingeladen waren und dann kamen über 600 Schüler, die haben sich da informiert, da waren also alle wichtigen Parteien, AfD war auch dabei, Volt war dabei, Die Linke war dabei, Grüne war dabei, SPD, CDU, FDP waren dabei und da konnte man sich informieren, hatten so kleine Stände aufgebaut und jeder durfte 3 Minuten auf der Bühne reden jede Stunde und so. Und die Kinder fanden super, die Lehrer fanden super, alle fanden super, ja. Und da gibt es jetzt einzelne Leute, also besonders eine Frau, die eigentlich so eine Künstleragentur oder irgendwie sowas hat, die dann also erzählt, das sei, man dürfte in einem Gebäude, was Ida Ehre gehört, die ja eigentlich zu den, also die Jüdin ist und zur jüdischen Gemeinde gehört und in diesem Gebäude fand diese Veranstaltung statt und die AfD gehört verboten und die dürfte man gar nicht. Und dann habe ich gesagt zu ihr, naja, aber verboten, also sind ja nicht verboten, durfte man ja wählen. Ne? Ja, da muss man sie trotzdem verbieten. Also die wären ja auch kantig. Und dann sage ich ja, aber pass auf, also alle Parteien, die da waren, inklusive der Hamburger Finanzsenator, der Innensenator, die waren da, Polizei war da, Entschuldigung, alle Beteiligten haben gesagt, das war eine tolle Veranstaltung und weil, muss man auch sagen, die AfD sich vor Ort selber entzaubert hat mit den wirklich schlechten Vorträgen, die sie gehalten haben. Und das haben die Schüler gemerkt. Und die Schüler, die da waren, die waren nicht dumm. Die waren super vorbereitet und die haben bei dem Stand der AfD sehr kritische Fragen gestellt und haben auch viele Sachen von denen super entzaubert, ja. Aber diese einzelne Frau sieht sich selber, also hat dann auch gesagt zu mir, ich bin Bürgerin der Stadt, ich habe das Recht, die AfD zu verbieten. Pseudo-Gerechtigkeitsdurchflutet sind diese Menschen und was für Gewaltpotenzial haben die in sich, dass sie denken, sie dürfen, weil sie in der Freien und Hansestadt Hamburg wohnen, dürfen sie etwas verbieten. Was würde die denn machen, wenn sie die Macht bekommt? Würde sie die in Lager stecken? Wahrscheinlich.
Das erinnert mich an diesen Gastro-Kasper aus diesem Hamburger Theater, der ja auch mit weit aufgerissenen Augen durch die Gegend und den Leuten Angst macht, wen sie wählen und wen sie nicht wählen. Also das, ja, also ich glaube, mir ist vorhin so eine Idee gekommen, mir ist vorhin irgendwie eingefallen, warum das eigentlich so ist, dass ich mich manchmal so leer fühle. Ich glaube, das hat natürlich was damit zu tun mit meinem Alter. Ich habe ein massives Problem mit Altwerden.
Oh, ich auch.
Das habe ich ja tatsächlich wirklich, weil das, ich habe das nicht so eingeplant. Ich habe nicht eingeplant. Ich wusste, dass sich der Körper verändert im Laufe des Lebens und dass es auch irgendwann, dass man alt wird. Aber ich dachte, es geht genauso langsam weiter und dass es eben nicht so ist. Es gibt so Altersschübe. Es gibt ja mit einem Mal, also innerhalb von 2 Jahren, ich bin jetzt 59. Also innerhalb der letzten 2 Jahre habe ich ziemlich abgebaut, was Gucken betrifft, also Sehen. Dann habe ich, muss ich, hat mein Arzt gesagt, mit Gichtanfällen rechnen. Also all solche Sachen, wo ich so denke, oh, das hatte ich mir so nicht gedacht. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, ist das ja alles weg. Und ich bin ja da in meiner, tatsächlich in meiner Welt. Ich liebe einfach meine Arbeit und liebe auch meine Zuschauer. Und das ist ja egal, wo ich stehe. Da waren ja auch in letzter Zeit wirklich Sachen dabei, wo ich dachte, oh Gott, der große Saal ist weg. Jetzt spielst du da in diesem kleinen Saal und die, oh, und den Treppenhäusern und ich weiß nicht, wo ich überall gespielt habe. Aber trotzdem fühle ich mich da frei. Und ich glaube, dazu kommt halt eben, dass man, dass ich früher, wenn ich diese Pulverfass-Stories und so immer raushole, das war, wir hatten das war einfach lustiger.
Nee, weißt du was, es war, nee, es war freier.
Ja,
Und
genau.
wir haben uns einen Dreck geschert um die Zukunft. Weil wir sicher waren, dass uns nichts passieren kann. Weil wir sicher waren, wir sind auf einem richtig geilen Weg und wir machen, haben Spaß. Und so. Ich habe das auch. Ich habe ein Riesenproblem mit dem Älterwerden. Das merkt man im Alltag, glaube ich, nicht. Aber ich merke es jedes Mal, wenn ich alleine bin, wenn ich morgens aufwache, wenn ich abends ins Bett gehe. Ich merke das immer. Ich warte immer darauf, ob es nicht irgendwie, es heißt ja immer, im Alter gibt es so ganz viele Vorteile. Also mal, keine Ahnung. Der Penis wird länger und so, ja, aber er wird dafür auch dünner. Also es ist irgendwie nicht schön alles so. Die Haut wird irgendwie, ne, kann man, wenn, gibt's so einen Test, wenn du so machst und je länger das jetzt so stehen bleibt, desto älter bist du. Früher
Damit
hat er
testest du
Puck
die
gemacht und war weg.
Hygroskopizität, wenn ich mal was sagen darf. Das ist der Hygroskopizitätstest. Das hat das Friseur gelernt.
Ja, siehst du? Und das Ding ist, also da muss man sich schon selber bescheißen, damit man nicht depressiv wird. Und ansonsten auch, was Fitness angeht und was die auch die Empfindlichkeit betrifft, man wird ja immer empfindlicher, ne? Das ist alles nicht schön. Das ist nicht schön, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich.
Aber was auch bezeichnend ist, du kennst ja France Delon.
Ja.
Das ist eigentlich eine liebe Kollegin von mir. Die ist jetzt, ich würde sagen, die ist 20 Jahre älter. Die müsste jetzt um die 70 sein, die spielt auch noch. So, und als meine Karriere neu war, da habe ich in Nürnberg gespielt, in einem Kabarett, wo ich übrigens demnächst wieder spiele, was ich total interessant finde. Nach 30 Jahren kehre ich dann nach Nürnberg ins Paradies-Kabarett zurück. Das wird total spannend, freue ich mich drauf. Und da habe ich vor, was weiß ich, 30 Jahren gespielt und France Delon war im Publikum privat. Und wollte sich jetzt den Newcomer angucken. Und ich war total nervös und war total, weil ich dachte, oh Gott, France Delon ist wirklich eine super Live-Nummer. Und jetzt ich da, der doofe kleine Schwule aus Osnabrück. Und dann kam der nach der Show zu mir und hat zu mir gesagt, das ist so ein typisches Travestie-Kompliment eigentlich. Tut mir leid. Leider gut. Weil
Ja, aber schön.
Die Kollegen das ja immer, da gab es ja viele Kollegen, die gesagt haben, der ist leider zu gut, den müssen wir absägen. Aber France war nicht so eine. France hat mich eingeladen zum Kaffee dann am nächsten Tag und hat mir lauter Sachen geschenkt und so. Also das war immer ein lieber Kollege. So. Aber ich habe ihn dann eben auch gefragt in diesem Gespräch und da war ich tatsächlich wirklich ganz neu. Das ist 89 war das. 89, 90 habe ich ihn gefragt. Sag mal, mich fragen all die Leute, was ich so mache im Alter und wie man. Wie denkst du denn darüber nach, was wir denn im Alter so machen? Und da hat er mich angeguckt und hat er gesagt, das kann ich dir jetzt schon sagen, Leute wie wir, die so arbeiten wie du und ich, die haben immer Arbeit. Und letzten Endes stimmt das ja auch. Aber es war jetzt haarscharf. Es war jetzt haarscharf, was sie mir alles weggenommen haben. Und das ist, glaube ich, etwas, das hat mich tatsächlich auch wirklich mitgenommen. Das
Genau,
war
und je älter du bist, desto mehr bist du abhängig von Sachen um dich rum. Du hast halt früher, da hast du deine kleine Bude gehabt und wenn mal einen Monat die Miete nicht gezahlt wird, naja, dann musst du halt danach zahlen oder kriegst die Kohle irgendwie zusammen oder machst irgendeinen Deal oder whatever. So, heute ist ja ein Apparat hinter dir. Du hast ja ein Apparat und du hast viel größere Verantwortung und du willst ja auch nicht vor der Welt dastehen als jemand, der versagt hat. Früher hast du gesagt, es ist mir doch egal, wenn ich auf der Welt dastehe, wird der Mai ja was Neues. So, ich glaube das auch, dass wir immer was zu tun haben und dass es immer weitergeht und so. Aber ich es ist eben nicht mehr so leicht. Und es ist, und das kommt noch dazu, die Welt ist halt so negativ. Ich gucke immer voll des Neides zu meinen Kollegen nach Amerika und höre mir an, was die so manchmal sagen. Und wenn du da, wenn du denen zuhörst, ne, die sind seit November so dermaßen positiv aufgeladen, die haben so Bock, die geben so Gas, unabhängig von ihrem Alter, die sagen, die Welt wird sich verändern, alles wird wieder gut und so weiter und so fort. Das ist schon erstaunlich und da gucke ich voll des Neides, gucke ich dahin, ehrlich gesagt.
Also das brauchen wir, vielleicht das wäre das ja ein schönes Schlusswort an diesen leicht melancholischen, aber ich finde dafür so, ich bin im Moment wirklich nicht gut drauf, morgen fahre ich wieder los und dann wird es hoffentlich besser. Aber dass man sich das wünschen sollte für dieses,
ja.
Weil es fehlt rund um eine positive Stimmung.
Ja.
Es ist eine Stimmung aus, es wird alles neu, wir müssen alles anders machen, Verboten und Diktaten. Und auf der anderen, also das sind Verbote und Diktate, die Leute haben Angst, die Theaterchefs haben Angst anzuecken, kämpfen alle und vor lauter LGBTQ und Gender-Scheißhäusern und ich weiß nicht, was sie alles machen müssen, sind die auch alle so... Keine Ahnung, das war früher alles echt entspannter und man wollte was reißen. Alle waren positiv und das ist im Moment nicht.
Oder,
heute ist man entweder negativ oder sie sagen, ich sag dazu gar nichts.
Ja, genau. Und wenn du, also ich erinnere mich dran, ich habe mal einen Film gesehen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, mit Heinz Rühmann, glaube ich. Und da gibt es dieses Lied und dieses Lied geht wie folgt. In Amerika ist alles doppelt so groß und in Deutschland doppelt so schön.
Ach so, ja.
Und das war für mich auf zwei Seiten eine tolle Botschaft. In Amerika, große Welt, groß Kontinent, ganz neue Sachen, fantastisch. Aber in Deutschland gibt's das Schwarzbrot mit Butter. So, das war für mich irgendwie so ein, und ja. das war, ich sehe diesen Schwarz-Weiß-Film noch vor mir. Und es war für mich irgendwie die beide, so ist die Welt. Und heute guckst du dir an und siehst, in Amerika ist alles doppelt so gut, in Deutschland alles so doppelt so scheiße. Und es ist irgendwie nicht das, wofür ich angetreten bin.
Also ich fahre morgen ins Lutherbäcker, da ist die Zeit stehen geblieben.
Sehr gut.
Das ist sehr, sehr toll, das ist auch voll bis auf den letzten Platz. Und dann fahren wir nach Rostock, da ist nicht die Zeit stehen geblieben, das ist ein kleiner Jazzclub. Der ist aber auch ausverkauft, darüber freue ich mich auch sehr. Und dann mache ich ja nächste Woche in Lübeck, wollte ich noch sagen, am 11. und am 12., glaube ich, mache ich mit meiner Travestiekollegin Daisy Ray, mal spiele ich in Lübeck auf dem Theaterschiff, da gibt es übrigens noch Tickets für, falls jemand was haben möchte. Da gibt es noch welche für und das wird total lustig, weil Daisy Ray ist eine andere Generation, aber sie ist eine richtige Fummeltante, wie im üblichen früheren Sinne. Und das wird ein sehr lustiger Abend. Ich freue mich da jetzt schon drauf.
Ja.
Weil wir uns gegenseitig ins Wort fallen werden und uns blöde Geschichten erzählen und das wird schön.
Das wird aber auch, es ist auch live, also live, Talk live sozusagen.
Ja. Wir gehen auf die Bühne. Wir haben eigentlich, ich habe sie jetzt abgesprochen. Ja, ich habe nur gesagt, was hast denn du für Lieder? Und dann haben wir drei ausgesucht, bei denen ich auch mitsingen könnte. Und das war alles. Wir haben sonst nichts geprobt. Wir gehen auf die Bühne und jeder macht mal ein Lied und wir erzählen uns irgendwas, wir ziehen die Leute damit ein und ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Das machen wir in Lübeck und dann machen wir in Bremen im Theaterschiff, machen wir es auch mal irgendwann.
Und hier im Logensaal in Hamburg auch.
Ja, genau, da müssen wir ja auch mal.
Das müssen wir auch jetzt angehen, genau.
Wir reden da immer drüber, aber machen nichts. Das ist so, aber...
Wir müssen nur einen Termin sagen.
Ja.
Ja.
Ja, also... Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ich muss das jetzt nochmal sagen zum Schluss. Liebe Leute, ich fand mich dann jetzt... Die Geschichten sind tatsächlich wahr, die ich da erzähle.
Ja, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das, was den Leuten den Angstschweiß ins Gesicht treibt, mein Freund.
Beim nächsten Mal lasse ich sie, glaube ich, mal weg. Und ansonsten danke ich für die vielen, vielen guten Kommentare und Komplimente, die wir kriegen und für die Besuche in den Shows und die Kärtchen und was wir alles haben. Und die Spenden, kommt ja auch was rein. Ich mach das nicht mehr. Neulich hat jemand gesagt, das stimmt auch. Neulich hat jemand in den Kommentaren gesagt, ich hätte mich darüber aufgerichtet, jetzt mach ich selbst. Und das stimmt eigentlich auch, weil das ist nämlich...
Aber weißt du was? Genau deswegen mache ich es jetzt. Ich mache seitdem Stefan Raab sich massiv drüber lustig gemacht hat. Mach ich einfach so. Ich hab's davor nie gemacht, aber jetzt mach ich.
Lauf. L-O-V-E, Liebe geht raus. Ja. Auf Wiedersehen.